Ja, Nebel. Zwischen mir und Gott ist Nebel. Gott lässt mich im Nebel sitzen. Ich bin geistlich zugenebelt. Solche und ähnliche Empfindungen und Gedanken, die kennen die einen Christen, bemühen sich, ja, genauso wie die Personen da in dieser Theaterszene, mühsam aus dem Nebel rauszukommen. Dass du dir wie im Nebel vorkommst, ist eben gar nicht so ungewöhnlich. Die Bibel kennt das und beschreibt das, den Zustand. Und wir werden gleich sehen, dass auch der David so vernebelte Distanz zu Gott kennt hat. Die Frage ist eben bloß, was machst du denn damit? Wie gehst du damit um? Wo findest du einen Weg aus dem Nebel raus? Ihr habt sicher zum Teil eure Heft wieder mitgebracht. Da könnt ihr zum Teil Bibeltext nachverfolgen. Ich bringe aber nicht ganz alle Bibeltexte. Ihr dürft die anderen sonst noch gerne durchlesen. Ich werde einen anderen Bibeltext nachher noch einbauen, der nicht drin ist, aber das werdet ihr dann sehen. Ich werde jetzt starten mit dem Psalm 27. Ab dem Vers 7. Und der Bibelvers, der redet schon in den ersten zwei Zielen vom Nebel. Da heißt es, Psalm 27, ab dem Vers 7, höre mich, Herr, wenn ich rufe. Hab Erbarmen mit mir und antworte. Denn ich, David, erinnere mich, dass du, Gott, gesagt hast. Also du, Gott, hast es doch gesagt. Suchet meine Nähe. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Die ersten zwei Ziele da, das ist wie der Schrei im Nebel. Da schreit einer in seiner Not zu Gott. Und wenn wir die Worte so nehmen, wie sie sind und auch so, wie sie in der Ursprache geschrieben sind, dann ist das ein richtiger Schrei. Höre mich, Gott! Hab Erbarmen mit mir! Antwort doch endlich! Weiter unten im Text, das ist jetzt auf der Folie nicht drauf, im Vers 9, wer eine Bibel vor sich hat. Da heißt es dann, verbirg dich nicht. Stoß mich nicht zurück, verlass mich nicht. Gib mich nicht auf. Eben auch die Leute in der Bibel, die dort vorkommen und die Bibel geschrieben haben, kennen den Nebel. Ich bin eingenebelt, es ist zu. Ich tappe im Dunkeln, was soll das alles? Auch um David fehlt der Durchblick. Er fühlt sich vom Nebel umgeben und scheint orientierungslos zu sein. Und der David, wo der Psalm 27 geschrieben hat, der kennt das offenbar auch, der Nebel zwischen Mensch und Gott. Aber jetzt, was unternimmt denn der David dagegen? Wie kommt denn die Wende? Jetzt kommen wir zur ersten gelb markierten Stelle auf der Folie. Wie kommt Wendy? Denn ich, David, erinnere mich, dass du, Gott, gesagt hast, suchet meine Nähe. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Denn ich erinnere mich. Jetzt kommt Wendy. Was passiert da? Jetzt passiert eigentlich genau das, was im letzten Gottesdienst Thomas mit dem Haus dargestellt hat. In der Gesinnung passiert etwas. Der Blick durch den Nebel durch, der fängt langsam an, sich zu öffnen. Und zwar in dem Moment, als David sich eine neue Blickrichtung überkommt und sich für eine neue Blickrichtung entscheidet tut. Eben nicht die Umstände, in denen ich mich befinde, werden anders. Aber da öffnet sich eine andere, wie eine neue Sicht. Eine Sicht über den Nebel hinweg oder durch den Nebel durch. Und zwar auf das, was Gott gesagt hat. Das konkretisiert sich eben so die Sicht in der Erinnerung. Es heißt, denn ich erinnere mich, dass du Gott gesagt hast, suchet meine Nähe. In der Erinnerung und damit in der Gesinnung, in der Art vom Denken, in der Art vom gedanklichen Reflektieren und Entscheiden, da öffnet sich jetzt für den David eine neue Sicht. Dort ist also die Umschaltstelle. Er erinnert sich an das Wort von Gott. Du hast es doch gesagt. Es sind deine Worte. Die Worte, die Gott schon vor langer Zeit vielleicht gesagt hat. Such meine Nähe. Such meine Nähe. Wir haben oft Tendenz, zu warten, dass, und auch dafür zu kämpfen, dass sich unsere Umstände zuerst einmal verändern. Dass sich unsere Umstände entnebeln. Dass sich die Berechenbaren oder zu unseren Gunsten entwickeln. Aber einmal mehr lernen wir jetzt da aus Gottes Wort. Gesinnung, die Art vom Inneren gesehen, gemäss dem Wort Gottes, das bringt Entnebelung. Das öffnet uns die Sicht. Und so wartet er nicht länger drauf auf irgendeine magische Aufhellung, sondern er entscheidet sich für etwas Neues, was er jetzt tun will. Und damit entscheidet David sich für eine neue Blickrichtung. Mit dem Entscheid, wo er trifft, zeigt sich auch, dass der David eben Gottes Wort glaubt. Das, was du gesagt hast, das stimmt. Das nehme ich so, wie du es sagst. In meiner Gesinnung entscheide ich mich für die Aussagen von Gottes Wort. Ich glaube ihnen, ich vertraue ihnen und ich vertraue damit Gott. Und was wird denn der David jetzt ganz neu tun? Nochmal der größere Textzusammenhang. Denn ich erinnere mich, dass du Gott gesagt hast, suchet meine Nähe. Das ist Glaube. Und kommt jetzt Gefühl dazu? Das heisst weiter, das will ich. Es kommt nicht als nächstes Gefühl dazu, sondern das ist ein Entscheid. Nicht irgendwann, wenn ich dann mal so weit bin, wenn ich mich danach fühle. Nein, jetzt. Das will ich jetzt tun und zu dir beten, so wie es in den letzten Zielen heisst. Das ist ein Entscheid und nicht auf Gefühl basiert. Der David weiß, dass er Gottes Nähe suchen soll und er will es auch suchen. Und darum bete ich jetzt. Ich rede jetzt mit dir. Bete ist aufgrund von diesem Bibeltext Zeit in Gottes Nähe zu haben. Zeit mit Gott zusammen zu haben. Gebet. Bei Gebet geht es letztlich darum, um gelebte Gemeinschaft mit Gott. Die Erkenntnis ist ganz, ganz simpel. Aber doch dramatisch interessant. Weil sie beantwortet viele andere Fragen, die wir manchmal haben. Warum soll ich eigentlich Gott sagen, was ich brauche? Er weiß es doch eh schon. Fragt man sich manchmal, warum soll ich ihm das nur sagen? Er weiß doch alles. Oder andere fragen, wieso soll ich Gott denn immer wieder das Gleiche sagen? Ist denn Gott so vergesslich? Ich habe es ihm doch schon gesagt. Und wir merken, Die Tatsache verändert unser Denken und beantwortet das eigentlich. Beten ist nicht bloß eine Information an Gott zu geben, sondern ist Zeit mit Gott. Ist gelebte Nähe mit Gott. Und beten wirst du nie ganz richtig entdecken, wenn du es eben nicht mit Gottes Wort verbindest. Nur wenn du das, was wir auch in den vergangenen Gottesdienst angeschaut haben und besprochen haben, wenn du dir das zu Herzen nimmst und für dich entdeckst, dann hast du genau die Basis für das. Letzten Sonntag haben wir gehört von Thomas, dass ich frei und unkindere zu Gott darf kommen. Ich darf frei durch Jesus Christus zu Gott kommen. Vorletzten Sonntag, da haben wir miteinander angeschaut, dass wir durch Jesus Christus den Zugang haben. Und immer wenn du so ein Wort nimmst, so eine Zusage, wenn du dich daran erinnerst, wenn du dein Gedächtnis, deine Erinnerung damit fütterst, mit diesen Wahrheiten, dann ist genau die richtige Basis dafür da. Du hast doch gesagt, du hast es gesagt, such mich. Das hast doch du gesagt. Also muss ich nicht jetzt bitte Betty machen, sondern du hast es doch gesagt. Ich darf deine Nähe suchen, ich soll sie suchen. Wenn du es also gesagt hast, dann mache ich das jetzt. Und dann bete ich. Ja, genau. Und so entstresst sich durch die neue biblische Sichtweise das Gebet enorm. Beten wird dann plötzlich nicht zur Pflicht, sondern zum Vorrecht. Und in diesen ganzen ersten vier Predigten in dieser Serie wollen wir das Gebet einfach mal entstressen. Vor all diesen Unwahrheiten, die wir manchmal in uns drin haben. Wir haben ja in diesem Buch die Dschungelgrafik. Wir sehen die jetzt da vorne. Und bei dieser Dschungelgrafik, die uns da durch die Gottesdienste begleitet, sehen wir immer genau, wo wir uns befinden. Wir befinden uns jetzt im Moment im dritten Gottesdienst. Das ist da, wo der Nebel ist. Das Männchen da, wo markiert ist, das erlebt Nebel, Distanz. Die Person fragt sich vielleicht ganz verunsichert, wo geht's durch? Zwischen Gott und mir empfinde ich so eine Distanz, so einen Nebel. Ganz insbesondere, wenn ich beten will. Wie muss ich beten, dass der Nebel verschwindet? Wie muss ich beten, dass es Gott gefällt? Und unsere Antwort für die so umnebelte Person, nach all diesen entdeckten Diamanten vom Gottesdienst von heute, sehen wir, für Gott existiert der Nebel gar nicht. Wenn du durch Jesus Christus sein Kind bist, wenn du ihn angenommen hast, dann bist du in seiner Nähe. Und er sagt, such mich. Ja, er lädt dich sogar dazu ein. Am letzten Sonntag dann haben wir mit Thomas zusammen angeschaut, das war der zweite Gottesdienst in dieser Serie, da haben wir von diesen Abgründen, von diesen emotionalen Blockaden in dich runtergeschaut. Und als Hilfe, um aus diesen Blockaden rauszukommen, haben wir das Haus angeschaut. Das habt ihr in der Folie vorher schnell gesehen. Das habt ihr in euren Heft drin, das Haus. Das Glaubenshaus, wo die exakt in der richtigen Reihenfolge gehörenden zusammen Elemente zusammengehören. Es geht zuerst darum, um die Tatsache, um das Fundament, dann um den Glauben und erst nachher um das Gefühl. Es ist geradezu gefährlich, wenn ich mein Gebetsleben mit der Freiluftparty, die im Heft dargestellt ist, anfangen. Wenn ich darauf alles gründe, wenn ich im Prinzip nur auf Gefühl baue, und dann kann es eben mal negative Gefühle geben. Und schau, die werden sich melden, die negativen Gefühle, irgendwann. Und die werden dich dann blockieren. Es geht also zuerst darum, aufs Fundament zu bauen. Dass es nicht wackelig wird, auf die Tatsachen, wo Gott uns gibt. Dass dann der Glaube dazukommt und dann dürfen die Gefühle dazukommen. Die Gefühle sind auch wichtig, aber ich darf nicht das Gefühl als Vorderstes haben. Und am vorletzten Sonntag dann habe ich mit euch das angeschaut, wie das ist, wenn wir in dem Dschungel Dickicht sind. Wir fühlen uns überfordert, wenn wir unsere Wenigkeit sehen. Unsere Bemühungen anstarren, wir als kleine Leute mit dem grossen Gott sollen zu reden. Und die Antwort für die Personen, die da schon in dem Dschungeleingang gesteckt sind, war: Stopp, du bist einer Lüge aufgesessen. Wo ist du? Hast du Zugang zu Gott? Und das hat nichts mit deiner Wenigkeit zu tun und mit deinen Begrenzungen zu tun. Du darfst den Zugang haben. Du hast Berechtigung, wenn du zu ihm gehörst. Und wenn du dich mit all dem Versagen und mit deinen Grenzen bitten zu Jesus kommst und um Rettung gefleht hast, dann musst du wissen, er schenkt dir das Zugangsrecht. Es ist vollbracht. Und die Türe, die bleibt offen, solange du sein Kind willst bleiben. Wenn du sein Kind willst sein, dann hast du das Zugangsrecht, dann ist das schon gegeben. Dann ist es vollbracht. Und dann kann es sein, dass du mal beim Laufen hingehst und du darfst wieder aufstehen, es geht weiter. Und wenn wir die Diamanten so alle anschauen, das ist, was für ein Vorrecht haben wir eigentlich, dass wir mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer dürfen so unterwegs sein und reden. Und dann am nächsten Sonntag, am kommenden Sonntag, beim vierten Gottesdienst, werden wir dann die Frage beantworten, wie viel Glaube ist denn beim Gebet nötig? Wie viel Glaube braucht es beim Beten, dass es genug ist? Und jetzt möchten wir an der nächsten Bibelstelle dazu nehmen, und zwar aus dem Johannesevangelium. Johannes Kapitel 10, der Vers, ab dem Vers 28. Und da in Johannes 10, da redet Jesus von den Meinen. Das heisst, von den Leuten, die zu ihm gekommen sind. Von denen redet er jetzt da. Und jeder Mensch hat ja die Chance, zu sagen, nein, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und jeder Mensch hat aber auch die Chance, zu sagen, Gott, ja, ich habe dich nötig. Da bin ich. Ich will dir gehören. Ich will, so wie es in dem Bild da dann drinnen ist, ein Schaf in deiner Herde sein. Davon redet eben dann Johannes 10. Und jetzt ab dem Vers 28 heißt es, ihnen, also den meinen, die zu ihm gekommen sind, ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und er ist stärker als alle anderen Mächte. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Und jetzt merken wir da plötzlich die Nähe. Die Beziehung. Das heisst, da ist jetzt eigentlich kein Nebel da, sondern da sind Hände da. Der Nebel, der produziert mir in unseren Fantasien, in ja, ein Stück weit durch gewisse Erfahrungen und in unseren Gefühlen. Aber da oben scheint die Sonne. Ich kann da unten bleiben, wenn ich im Nebel bleiben will. Und Gott sagt, okay. Aber er sagt, schau, wenn du zu mir geflüchtet bist, wenn du zu mir kommst, wenn du in meine Hand hineingerannt bist, wenn du bewusst zu mir gekommen bist, umgekehrt bist zu ihm, denn, was heißt es, kann niemand sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und er ist stärker als alle anderen Mächte. Das heißt, egal was passiert, egal was ist um mich herum oder wie es in mir aussieht, das darf ich als Tatsache nehmen. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Und dann kommt etwas Entscheidendes und etwas Wunderbares. Da heißt es dann am Schluss, ich und der Vater, also ich, Jesus Christus, der Sohn, und der Vater sind eins. Das heißt, sie haben sich in dem Eis gemacht. Sie haben sich damit verbunden. Das wird nie passieren. Niemand kann dich aus seiner Hand reissen. Das ist so und das bleibt so. Wenn du sein Kind willst, sein. Jetzt werden wir da vorne eine Hand entstehen sehen. Eine Hand, von der wir geredet haben. Da wird nicht nur eine Hand gezeichnet, sondern zwei Hände. Die entstehen da. Und mitten drin die Person, und jetzt hebt sie sich fest. Jetzt hebt die Person sich in diesen Händen fest und sie ist mitten drin in diesen Händen. Wenn du betest, dann bist du genau da drin. In diesen Händen von Gott und du bist nicht im Nebel. Dass du deine Beziehung zu Gott als neblig empfindest, das kann ganz verschiedene Ursachen haben. Aber da steht drinnen geschrieben, alle, die zu mir geflüchtet sind, die habe ich in meine Hand genommen. Und ich achte darauf, dass ich beschütze, bewahre, dass ihnen nichts passiert. Ich, Gott, der Vater, und ich, der Sohn Jesus Christus, wir sind uns da drin eins. Und wir werden uns dafür einsetzen, auf Bügen und Brechen. Nicht egal was, kann dich aus seiner Hand reissen. Du darfst dich dort festheben. Wie? Wie soll ich mich dort festheben? Wir haben es vorher angeschaut. Psalm 27. Denn ich erinnere mich. Also ich erinnere mich, was du alles gesagt hast. Was in deinem Wort steht, was mir zugesichert ist. Ich suche jetzt deine Nähe. Ich mach's. Und da bleibe ich. Es gibt ganz viele Gründe, warum die Beziehung zwischen Gott und dir kann neblig erscheinen. Das kann von einer Depression hingehen bis zu anderen Gründen, die wir in den Kursen von Abenteuergebet werden miteinander noch anschauen. Da werden wir darüber reden, was denn Voraussetzungen sind für erhörliches Beten. Und jetzt sind wir so langsam reif, dass wir zu dem Unser Vater kommen, wo wir dann in den Kursen nachher werden anschauen miteinander. Jetzt wollen wir uns das Unser Vater anschauen miteinander und ich weiss schon, wir haben ein grosses Problem damit. Und da kommt dann wie so, ach, das schon wieder. Das kenne ich ja eigentlich. Gehört das nicht in die reformierte Kirche rein. Das habe ich früher aus der Tradition immer müssen reden, immer müssen beten. Das ist so ein Geleier geworden. Und manchmal meint man, das Gebet zu kennen und hat sich vielleicht in der Tiefe noch gar nicht auseinandergesetzt damit und hat noch gar nicht verstanden, was eigentlich, was für gewaltige Tiefe das Gebet hat. Vielleicht weißt du ein paar Sätze daraus. Ja, da kommt irgendetwas vor mit Danken oder Ehren. Aber das Gebet mal in der Tiefe anzuschauen. Wir wollen dann langsam Schritt für Schritt vorgehen und uns das Gebet anschauen. Im Kurs werden wir euch ein Modell vorstellen, wie man auch zuhause oder im Miteinander kann Gebetszeit mit dem Unser Vater gestalten. Es gibt ja eine Parallelstelle zu dieser Matthäus-Stelle, wo es Unser Vater aufgeschrieben ist. Das ist Lukas 11, Vers 1. Und ich will mit euch ganz kurz die Stelle anschauen, weil da noch ein bisschen mehr darüber steht, wie eigentlich das Unser Vater entstanden ist, wie die Vorgeschichte ist. Jesus hat ja immer ganz viel mit seinem Vater geredet. Er hat viel gebetet. Und seine erste Freunde, die Jünger, die haben das miterlebt, haben das gesehen, haben ihn beobachtet und das hat ihr Interesse geweckt. Und einer von ihnen hat Jesus aufgefordert und das steht genau im Vers 1, da in Lukas 11, Herr, lehre uns beten. Sie haben festgestellt, dass er immer wieder betet und zeig uns doch bitte, wie das geht. Die Reaktion von Jesus war, ja, also wenn ihr das wollt lernen, dann macht es doch so. Und hat dann gesagt, und wenn ihr betet, dann sagt so, Vater. Ja, aber das ist doch dein Vater. Ja, er ist mein Vater. Aber durch mich ist er auch euer Vater. Ist er auch dein Vater. Und schon die Anrede, unser Vater, wie das Gebet anfängt, ist gewaltig. Wir miteinander, egal welche Denomination, egal welche Kirche, egal welche Hautfarbe, Nation, ob arm oder reich. Unser Vater. Und wie jetzt angefangen, die Jünger haben gefragt, Herr, lehr uns beten. Zeig uns, wie wir mit dem Vater im Himmel reden können. Und Jesus sagt, schau, wenn ihr betet, und er muss ja draus kommen. Er ist Gottes Sohn. Er hat es ja erlebt beim Vater im Himmel. Er ist aus dieser Herrlichkeit gekommen. Wer weiß nicht besser Bescheid als er? Und er hat gesagt, sagt ihm einfach, unser Vater. Ja, ich. Darf ich das denn? Darf ich Gott so nennen? Also weißt du, ich habe mich so dreckig gemacht. Das ist wirklich etwas. Ich habe mich so dreckig gemacht. Ich bin es doch nicht wert. Und Jesus sagt, weißt du, das mit dem Dreck, das habe ich schon längst erledigt. Wenn du deine Sünde mir bekannt hast, dann ist das alles erledigt. Das ist alles vergeben und vergeben heisst fortgehen. Das heisst, es ist nicht mehr existent. Du darfst also einfach Vater sagen. Das Wort, das da steht, das ist nicht ein distanziertes Vater. Ich weiss, es gibt Unterschied, wie man seinen lieblichen Vater anspricht. Und je nachdem, was für eine Beziehung man hatte zu ihm, ist das vielleicht eher mit Distanz oder mit Nähe verbunden. Das Wort, das da steht, aber das zeigt eine Nähe, eine Beziehung. Das heisst, eigentlich übersetzt wäre das eher Papi oder Daddy oder wie auch immer man in einer liebevollen Nähe, in einer Beziehung sagt und nicht ein distanziertes, das ist mein Vater. Vielleicht kommt es für die einen auch näher. Das darf durchaus sein. Aber es muss dir näher kommen. Du darfst also einfach Papi oder Daddy oder Vater sagen und lass nie mehr zu, dass dir das jemand nimmt. Dass dir jemand die Sicht für den freien Zugang zu Gottes Vaterherz vermisst. Du hast den freien Zugang zu seinem Vaterherz. Das ist eine gewaltige Nähe. Beziehung und kein ja, aber oder ich vielleicht dann mal, wenn ich so weit bin, oder ich kann doch noch nicht. Und ich wiederhole mich vielleicht von der Predigt vor zwei Wochen, aber Beten ist nicht eine Technik, wo du musst lernen, sondern es entdecken, was offen vor uns liegt und von Gott angeboten wird. Der Zugang zu Gott, die Gemeinschaft mit Gott. Es gibt nicht ein Level oder Grad, wo du musst erreichen oder wo irgendwelche Voraussetzungen wären. Ich wiederhole mich, Gebet ist nicht das Lernen, sondern es Entdecken. Wow, so ist es. Ich darf einfach Papi zu dir sagen. Ich darf die Nähe zu dir, zum Schöpfer haben. Jetzt schauen wir es mal näher noch an. Matthäus 6. Das ist unser Vater. Da heißt es, unser Vater, das ist Anrede, unser Vater im Himmel, damit ist nicht gemeint, eben der Distanzierte. Wir denken ja manchmal, Himmel, das ist weit weg. Er ist irgendwo da und nein, wenn wir das biblische Himmel anschauen, es gibt eigentlich, die Bibel redet sogar von Mehrzahl, dann umgibt uns das. Das ist nicht von oben und unten, sondern Gott, er ist da, er wird in meiner Nähe sein. Unser Vater im Himmel, das ist eine Dimension, die wir einfach mit unserer Wahrnehmung nicht sehen können. Da ist er. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, in dieser anderen Dimension, so auch in unserer Dimension, auch auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn ihr seht, hat er so ein bisschen aufgeteilt in vier Abschnitte. Wir wollen dann im Kurs, wir gehen ja durch das Bild vom Dschungel durch und wir wollen die vier Abschnitte uns dann befinden auf vier Inseln in dem Dschungel. Das sind vier Inseln, auf denen wir uns können verweilen oder können weitergehen auf die nächsten. Und auf jeder Insel wird es dann ein Parkbänkchen haben. Ein Bänkchen, wo ich absitzen kann von meinem Vater. Und kann einfach einmal wahrnehmen, was da ist. Wenn du bisher noch nicht angemeldet bist zur Abenteuergebet, bis heute haben wir die Möglichkeit noch. Wir haben inzwischen schon über, glaube ich, 144 Anmeldungen. Leute, die kommen, das Haus wird voll werden und wir werden viel miteinander erleben. Und wenn wir da ein Bild nehmen, ich empfehle euch, dass ihr auch beim Beten euch, dass ihr Bilder als Hilfe dazu nehmt. Warum? Unsere Gedanken, die werden geführt werden. Wenn wir sie nicht führen, dann gehen sie umeinander. Dann sind sie irgendwo und sie suchen irgendetwas. Wenn wir jetzt beten und Augen schliessen, dann kann so vieles kommen, was mich recht ablenken kann. durch äußeren Reiz, durch das innere Wandern der Gedanken. Und so ein Bild kann mir helfen, einfach dabei zu bleiben. Und genau so ein Bild haben wir eigentlich heute auch mit diesen Händen. Wenn ich bete, kann ich mir vorstellen, egal ob ich sitze, ob ich stehe, ob ich liege, ich darf mir vorstellen, ich bin in diesen Vaterhänden geborgen jetzt. Ich darf mit ihm, dem Lebendigen, reden. Und ich darf zu diesen gewaltigen, machtvollen Händen gehören. Bevor wir eben zum ersten Mal jetzt dann gleich, dass unser Vater wettet miteinander reden, miteinander beten, will ich noch ein bisschen mehr zu diesen Inseln erklären. Das erste, unser Vater. Wir haben angeschaut, da wollen wir, das hat mit Nähe, mit Beziehung zu tun. Der freie Zugang für dich als Kind Gottes ist markiert. Das ist mein Papi. Das zweite Element, da seht ihr dann vorne immer dein Name, dein Reich, dein Wille. Das signalisiert, um wen das es geht. Um Gott geht es. Und nicht zuerst einmal um mich. Es geht nicht um meinen Namen, um mein Reich, sondern um dein Name, um dein Reich, um dein Wille. Das dritte Element, da heisst es dann unser Brot, unsere Schuld. Da sind wir denn dran. Auch wir haben den Platz, mit unseren Anliegen zu kommen, mit dem, was uns beschäftigt. Aber in der richtigen Reihenfolge. Zuerst ist er dran. Ich will ihn verehren, ihn verherrlichen. Und dann bin ich dran. Und beim vierten Element heisst es wieder, dies Reich, deine Kraft, deine Herrlichkeit. Mit dem schliessen wir das Gebet dann ab. Und jetzt bitte ich euch, dass wir aufstehen miteinander und dass wir jetzt mit unserem Vater redet. Mit dem Vater im Himmel. Und wir nutzen eben genau die Gebetsworte. Und ich wiederhole, das ist nicht einfach eine Formel, sondern die Jünger haben Jesus aufgefordert, Herr, lehr uns beten. Und Jesus hat gesagt, okay, ihr dürft den Unterricht ganz kompakt haben. Ich gebe euch so eine kompakte Variante. Und die fängt an, unser Vater im Himmel. Und stell dir vor, während diesen Wort, wo du jetzt sprichst, wo wir zwar zusammen formulieren, da bist du aber ganz persönlich Auge in Auge mit dem lebendigen Vater, mit dem Schöpfer. So genial und dramatisch ist es, dass wir nicht einfach irgendwie, sondern du bist direkt jetzt in dieser Realität drin vor deinem Vater. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die Gebetsmöglichkeit. Wir haben jetzt zusammen als Gemeinde nicht zur Decke gesprochen. Nicht in den Nebel raus, nicht zu unserem Nachbarn, sondern zu dir, dem Lebendigen. Du, Gott, sagst, dass du alles vollbracht hast. Dass die Sonne scheint. Danke für das gewaltige Vorrecht, dass wir so dürfen Gemeinschaft mit dir haben, mit dir dürfen reden. Und es ist ein unverdientes Vorrecht. Es tut mir leid, dass bei uns, unter uns Christen, das Gespräch mit dir oft so wenig Platz hat. Weck du in uns, unter uns, eine Gebetsbewegung. Schenk du eine Gebetsbewegung in unserer Gemeinde, in unserem ganzen Land. Gib du uns nicht auf. Amen. Wir nehmen nochmal Platz und dürfen jetzt zum Abendmahl gehen. Und es ist auch ein gewaltiges Vorrecht, ein Geschenk. Ich würde gerne ein paar Vers aus Matthäus 26 vorlesen. Da heißt es: Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Da nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Jesus Christus hat sein Leib gegeben. Er hat sein Blut vergossen, damit wir leben können. Die Bibel redet immer wieder davon, dass es gut ist, wenn wir uns daran erinnern. Und wir wollen auch uns jetzt daran erinnern, uns darüber freuen. Wer glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, am Kreuz für die Sünde gestorben ist, um uns mit Gott zu versöhnen, um die Beziehung wieder herzustellen mit dem Vater. Wenn du das persönlich für dich angenommen hast, dann darf ich dich herzlich einladen, jetzt zu dem Mahl. Ich danke unserem Vater im Himmel. Und ich bitte während dem Gebet, dass Techniker und Musiker zu uns mal führen kommen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Leib gebrochen hast. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für dich bedeutet hat, die Herrlichkeit beim Vater, die Gemeinschaft mit ihm zu verlassen, auf die Erde zu kommen und den Weg zu gehen. Du hast keine Schmach, keine Schmerzen gescheut. Und ich danke dir dafür. Danke, hast du dieses Blut vergossen, um uns rein zu waschen, um die Beziehung wieder zu ermöglichen mit deinem Vater. Und danke, dass es jetzt auch unser Vater darf sein. Danke, dürfen wir uns jetzt erinnern, im Schmöcken, im Gesehen, in deiner Zusage, dass das für mich persönlich gilt. Danke für deine Gnade und Barmherzigkeit. Wir sagen dir Danke. Amen.